steh auf, werde Licht. Ja, ich sag euch meinen Eindruck, seltsamer Eindruck. Ich sah mich, uns, die Gemeinde, ich weiß nicht wen alles, als einen Haufen Dreck auf der Erde liegen. Also unser Zustand war nicht besonders. Ja. Und Jesus hat diesen Dreck zusammengekehrt und hat dann einen Zaun drum gezogen. So mein Dreck, ne? Baustellenzaun. Und ja. Und dann hat er diesen Dreck zusammengenommen und verdichtet, zusammengepresst, um zu sehen, wie viel Licht da drin ist. Das ist ja wie die Trauben, ne? Die Trauben werden gepresst und dann kommt der Saft raus. Mal sehen, wie viel drin ist. Und hier war es aber, es ging um das Licht. Es ging um das Licht, wie viel Licht ist da drin. Und ich habe mir sagen lassen, irgendwo habe ich es gelesen, wahrscheinlich stimmt es auch, dass wenn ein Kind geboren wird, dann ist es noch sehr Licht. Die Babys strahlen einen an und es geht einem durch und durch und man ist erschüttert. Weil es ist so rein und das ist so echt und das ist so kraftvoll. Und man kann diese Einheiten, diese Lichteinheiten, diese Kraft, diese Lebenskraft messen. Ich glaube, das heißt Bovis-Einheiten. Also ich bin kein Experte, so habe ich es gehört. Und man kann also das Licht messen, das dieser Körper, diese Zellen haben. Und so ein Baby, das hat Millionen solche Einheiten. Und Leute wie wir, so 50 plus, ne, die haben im Durchschnitt noch ein paar Tausend. Wir sind fast tot. Wir glimmen nur. Wir sind der glimmende Docht, ne? So, wir sind fast aus. Ja, und aber deswegen will der Geist uns erneuern, ne? Dass wir wieder angefacht werden, dass wieder Öl in unsere Lampe gegossen wird und unser Docht wieder brennen kann, ohne zu verbrennen. Dass wir brennen können, ohne zu verbrennen, ohne auszubrennen. In der Welt brennt man aus. Bei Gott muss man nicht unbedingt ausbrennen. Hängt davon ab, wie viel Öl du hast. Wenn du kein Öl hast und brennst, dann wirst du auch verbrennen. So. Aber das Öl braucht ein Gefäß. Wo soll das Öl hinein? So, wir sind wie zerschmetterte Lampen. So, wir sollen leuchten, wir sollen Licht sein und wir könnten und wir sollten. Aber wir sind wie zerschmetterte Gefäße, die wieder zusammengesammelt werden müssen, wie dieser Dreck, ist so ähnlich, dass wir wieder zusammengesetzt werden. Sonst kommt der Geist und rauscht hindurch und ist weg. Habt ihr schon so erlebt? Es ist so gut und der Lobpreis und alles und du fühlst dich so aufgebaut. Kommst nach Hause und alles entschwindet. Manchmal hat man auch Versammlungen, die sind sehr besonders und man empfindet wirklich eine starke Salbung, wie man so sagt. Ne? Und seltsamerweise beim nächsten Gottesdienst ist es nicht mehr. Und man fragt sich, was war das jetzt dann? Wir haben doch erlebt, wir haben doch und wir haben auch. Aber es konnte nicht bleiben, weil die Gefäße es nicht halten konnten. Na, das ist wieder die Geschichte mit dem Knochen, auch mit dem Tal der Knochen, ne, wo ich dieses Buch drüber geschrieben habe. Sonderpreis für die Konferenz, 5 Euro. Büchertisch ist drüben. Und da ist es ja auch, dass diese Knochen, ja, sie sind kein Leib. Der Geist braucht einen Körper, einen Leib, ein Gefäß. Und zufälligerweise ist unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns oder gar nicht. Der wohnt in keinen Gebäuden und in keinen Veranstaltungen. Wenn wir weg sind, ist er auch weg. Oder bleibt er hier in irgendwelchen heiligen Gefäßen und Zeug und so? Nein. So, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber und er hat uns erwählt. Wir sind es, wir sind gemeint. so. Und eine neue Gemeinde braucht neue Menschen. Meint ihr, ihr könnt einfach eine neue Gemeinde gründen und dann ist die neu? Die ist sowas von alt. Schon wenn wir anfangen damit, ist die alt. So wie immer. Nur nochmal neu. Das ist nicht neu. Was soll denn daran neu sein? Ja, das ist so das Alte mit neuem Anstrich oder so. Es ist nicht neu. Ne? Deswegen haben wir viele neue Gründungen, viele neue Gemeinden. Die sind im Grunde nur die Auflage der alten Gemeinden. Es ist genau dasselbe, nur nochmal von vorn. Naja, ermüdend, ne? Muss man nicht haben. Aber viele haben das auch sich nicht so vorgestellt. Die haben gedacht, Mensch, wir fangen neu an und dann machen wir alles ganz anders und dann haben wir den alten Ballast weg und den alten Stress mit diesen anderen in der Gemeinde und dann haben sie was Neues angefangen. Ja. Aber siehe da, so wenig wie sie neu sind, ist das neu. Neue Gemeinde braucht neue Menschen. Ohne neue Menschen keine neue Gemeinde. Also müssen wir andere werden, wird auch die Gemeinde anders. Die kann ja nicht anders, wir sind ja die Gemeinde. Es ist ja nicht das hier die Gemeinde, wir Menschen sind ja die Gemeinde, ne? Wir. Sehr wichtig, muss man sich immer mal wieder daran erinnern, ne? In welche Gemeinde gehst du? Das ist eine, ich verstehe diese Frage, aber sie ist absurd. Ne? Ja, wie in welche? Wir sind ja die Gemeinde. Ne? Also... Und ob die sich in dem Clubhaus oder in dem Saal versammelt, wir sind die Gemeinden. Also das kann an einem Ort nur eine Gemeinde geben. So, der Herr sieht diese Grenzen nicht, die wir alle fein säuberlich einziehen, um alles zu zerteilen. Das interessiert den Geist überhaupt nicht. Damit haben alle Gemeindeleiter schrecklich zu kämpfen. Die wollen den Geist gerne auf ihren Club konzentrieren. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Komm zu uns, hier kriegst du ihn. Und bei den anderen nicht. Ja, das ist natürlich nicht möglich, den zu haben. Ne? Bestimmte Dinge kann man nicht haben. Ne? Da kann man sich drauf einlassen und dann, wer weiß, was mit einem geschieht. Aber haben kann man das nicht. Das ist nicht zum Haben da. Gott ist nicht zum Haben da. Ja, naja. Und wofür erzähle ich das? Gefäße, das Bild. Also, der Dreck. Am Anfang war auch der Mensch aus dem Staub, aus dem Dreck, aus der Erde genommen. Und Gott hat das zusammen geformt zu einem Menschen, einem Gefäß, in das er den Geist hineinblasen konnte durch die Nase. Ja. Glaubt ihr, das hat sich geändert? Ich glaube nicht. Immer noch wie in diesem Lied, wir brauchen diesen Hauch des Herrn, diesen Atem Gottes, der uns anatmet. Das ist wie wenn einer gestorben ist und er wird wieder beatmet. So, man muss den Atem in ihn reinbringen und dann kommt er vielleicht wieder und kann am Leben bleiben. Ohne Atem kein Leben. Auch wichtig. Ehrlich gesagt sagt Jesus mir oft, vergiss nicht zu atmen. Ich meine, ich finde es auch skurril, ne? Aber immer mal wieder, vergiss nicht zu atmen. Und ich merke, wie wenig ich atme, so ganz flach, so gerade noch, ne? Die wenigen Bovis-Einheiten, so gerade noch ein bisschen flach am Atmen, gerade noch ein bisschen am Leben. Und aus diesem bisschen konstruieren wir das normal. Die anderen sind auch so. Na, das ist dieser IKEA-Spruch, lebst du schon oder stirbst du noch? Ja, das ist so. Ne? Vieles, was wir Leben nennen, nennt die Bibel vielleicht noch nicht unbedingt Leben. Ne? So eine Vorstufe. Jetzt hat der Herr also diesen Dreck zusammengepresst zu einer Kugel und ein wenig Licht war drin. Ein wenig. Und dann hat er diesen Dreck, diese Kugel genommen und in die Sonne geworfen. Ich war geschockt. Er hat das in die Sonne geworfen. Das ist ja mal eine Maßnahme, ne? Was macht das wohl mit dem Dreck, ne? Wenn der in die Sonne fliegt. Du weißt nicht, wie ihm geschieht. Diese Bibelstelle, Jesaja 30, 26. Dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbindet und die Wunde seines Schlages heilen wird. So, also hier geht es um hohe Energie, ne? Es gibt eine unheimliche Kraft, ne? Also ich weiß es nicht. Ich habe das immer mal wieder erlebt, dass Jesus mich tatsächlich auch mitgenommen hat in die Sonne. Und ich dachte mir, was ist das für eine seltsame Geschichte, in die Sonne mitgenommen zu werden? Und das ging. Aber es war sehr hell, ne? Sehr hell. Und der Herr sagte mir, das ist so, als wäre deine Batterie so, ne, auf Rot. Und in der Sonne wirst du wieder aufgeladen. Aber wie sehr können wir aufgeladen werden? Siebenfach. Siebenmal mehr Kraft. Wie klingt das in deinen Ohren? Nicht schlecht, ne? Du würdest jung werden, was alles mit dir passieren würde. Du würdest im Nu geheilt werden. Es ist ja alles so ein Energieproblem, ne? Also, wie gesagt, 30 Jahre Krankenpflege. Ich kenne mich aus in dem Geschäft. Und natürlich die Kranken, das ist alles ein Kraftmangel, ne? Sie haben keine Energie. Sie haben keine Kraft und jetzt geben wir ihnen Chemie, aber die Chemie gibt ihnen ja dann auch keine Kraft. Ne? Also wir versuchen es chemisch, aber was ist mit der Kraft? Was ist mit der Energie? Und natürlich, wenn du jetzt mit einem so einem Patienten, wozu ja keine Zeit ist, aber du nimmst dir die einfach und du redest mit dem freundlich. Ah. Halb geheilt. Sofort. Wirkt besser wie alle Tabletten. Und wenn du dann gar nicht an seine Krankheit glaubst, sondern mit dem redest, als wäre es ein Mensch und kein Patient, dass die Wirkung ist unwerfend. Ne? Also ich habe das gesehen, wie in so hoffnungslosen Patienten die Hoffnung wieder aufkam, weil ich sie so behandelt habe, als hätten sie diese Diagnose gar nicht. Und habe dann die Todkranken gefragt, und wann gehen sie nach Hause? Und die Idee, ich dürfte nach Hause gehen, das, was das bewirkt hat, diese Perspektive, ne? Ich darf überhaupt irgendwas, ne? Wahnsinn. Und Jesus hat immer wieder den Leuten sehr einfach gesagt, du sollst leben. Die Wirkung war durchschlagend, ne? Sei geheilt. Sei das doch. Ich kann aber nicht. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ja, Jesus, siehst du nicht, ich bin gelähmt. Wie kannst du so böse sein? Ne? Der hat das gemacht. Stand auf, gehorsam, ohne Ende, nahm sein Bett und ging. Und alle schauten ihm hinterher. Wie jetzt, ne? Was war das, ne? Aber komm nächsten Sonntag in die Gemeinde. Ja, klar. Siebenfach. Also hier, das ist unheimliche Kraft, die hier im Gange ist. Und wir eben haben so unsere Vorstellung, unser Bild von der Kraft, die im Gange ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, sagt Jesus. Ihr werdet Kraft empfangen. Ja, wie viel? Ich habe gestern schon gesagt, wir haben die Bilder der Kraft alles sehr runtergekocht, sehr klein gemacht, so auf Filzbildformat, ne, für die Kinderstunde. So, und dann, wenn wir das in der Bibel lesen, von diesen dramatischen Ereignissen, wo dieses Feuer Gottes brennt und wo das erscheint, wie auch an Pfingsten, ne, wir haben das alles sehr klein gemacht. So auf Kerzengröße haben wir das reduziert, nicht auf Sonnengröße. Wir haben das klein gemacht, damit wir das unter Kontrolle haben, oder? Damit dann auch das Licht in unsere Gemeinde passt. Denn wenn die Sonne hier reinkäme, ich weiß nicht, was mit der Hütte passieren würde, ne? Gott, komm in unsere Versammlung. Na ja, dann wenn er käme, ich weiß ja nicht, was hier passieren würde, oder? Glaubt ihr das, wie geht das, dass Gott, der das Universum geschaffen hat, in unseren Gemeindesaal kommt? Ich mag diese Geschichte, habe ich schon erzählt, wo ein Kaninchen hat ein Kamel eingeladen zum Abendessen. Und das Kamel kam und die Hütte von dem Kaninchen brach zusammen, weil das Kamel war einfach zu groß dafür. Und so laden wir Jesus ein, wir laden Gott ein und wenn er kommt, ist unsere Hütte zu klein. Er sprengt unseren Rahmen. Wir haben vorgesorgt. Wir haben das alles runtergekocht. Auf ein kleines Maß, das unter unserer religiösen Kontrolle ist. Ne? Jesus hat man festgenagelt. Endlich hatte man ihn. Und er hat stillgehalten. Denn sonst war Jesus ja nicht zu halten. Ne? Der hat auch kein Jesuszentrum gebaut. Nix Jesuszentrum. Ne? Der war immer unterwegs, immer beweglich und man musste schon mitkommen. Und wo der hinkam, brach der Himmel aus. Ne? Aber eben nicht so, wie wir uns das vorstellen, so klein. Ich meine, wie stellen wir uns das vor, wenn du irgendwo durch einen Ort kommst und man hat, bevor du kommst, schon alle Kranken auf den Marktplatz gelegt? Wie stellst du dir das vor? Ich meine, was macht das mit dir? Du kannst ja gar nicht mehr normal leben. Du kannst nicht mehr normal leben, wenn sowas passiert. Ne? Wie denn? Da liegen die da und dann gehst du da durch und das mit einem Meer von Krankheit zu tun, von Finsternis, von Problemen, von Untergang, von Sterben. Und du hast die Kraft, die wie die Sonne ist. Kraft ging von ihm aus, heilte alle. Die meisten haben so wenig Kraft, die wollen nicht für jemand anderen beten. Weil sie wollen das Wenige doch behalten. Die haben die Idee, wenn ich bete, habe ich vielleicht noch einen Verlust. Ne? Dann wir haben nicht unbedingt die Fülle. Ne? Ja. Das ist eins. Wenn wir erleuchtet werden, wenn die Sonne aufgeht, mit Heilung in ihren Flügeln. Habt ihr mal gelesen? Mit Heilung in ihren Flügeln. Heilung. Natürlich, wenn die Kraft hochgeht, ne? Das ist wie mit den Patienten. Die Kraft steigt, die Patienten sind gesund. Weil der Körper heilt ja sich. Das macht ja nicht der Arzt. Ne? Der Körper muss das selber hinkriegen, der macht das selber. Wenn jetzt seine Kraft steigt und wenn er viel mehr Kraft hat, ja, dann macht er das ruckzuck. Ne? Das ist so. Das ist, du wirst das immer sehen, du hast irgendeine Krankheit, du hast irgendetwas und wenn Gott dich davon ablenken kann und er kann dich fröhlich machen, du wirst gesund in einem winzigen Bruchteil der normal angesetzten Zeit für die Halblebigen. Du gesundest so schnell, weil Kraft, Energie, du hast Kraft, Lebenskraft. Die Maße. Okay, also ich glaube, wir haben hier ein jahrhundertelanges religiöses Training, Gott klein zu machen. So klein, dass wir ihn verwalten können. Dass wir ihn regeln können. Dass wir ihn kirchlich handhaben können. Ne? Da haben wir die Sonne immer kleiner gemacht, bis wir nur noch Kerzenlicht haben. Deswegen war ich geschockt. Gott hat uns in diesem Bild zusammengepresst. Gesehen, viel Licht ist nicht mehr drin. Ne? Und dann hat er uns für eine kleine Sonnenkur mal direkt in die Sonne geworfen. Oh. Was macht das mit uns? Das ist halt der Punkt. Auf der einen Seite, wenn wir sagen, ja, wir wollen das und das wäre ja schön und wir wollen ja auch diese siebenfache Energie, dieses Licht, das uns heilt und das diesen Bruch tatsächlich irgendwie bewältigen kann und die Wunde geheilt wird. Das ist die eine Seite, aber in diesem Text in Jesaja ist es auch, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen dir, über dir, aber Finsternis bedeckt die Völker, aber über dir geht dir das Licht auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir und die Völker merken es. Die ziehen hin zu dir. Oha. Ich wollte aber doch erst noch meine Karriere machen. Ich wollte aber doch erst noch, muss erst noch mein Häuschen abbezahlen. Ich muss erst noch dies, das, jenes. Glaubst du, das interessiert die Völker? Das interessiert die überhaupt nicht, ne? Die interessiert das Licht. Die interessiert die Kraft. Die sterben. Denen ihr Licht ist ja auch am Verlöschen. Ne? Ist nur noch am Glimmen wie ein Docht. Jetzt hat jemand Öl. Jetzt leuchtet jemand wie ein Leuchtturm. Jetzt scheint jemand. Dann ziehen die alle dahin. Ja, ist ein Problem, ne? Du wolltest ein normales Leben. Schluss mit normal. Da gibt es dann kein Normal mehr, ne? Denn das Normale ist ja Sterben, nicht Leben. Einer, der lebt, ist nicht normal. Sterben ist normal, ne? So, Kind wird geboren, Bovis-Einheiten hoch, jetzt gehen sie runter. Und wenn sie nicht runtergehen, treiben wir es dem Kind aus, ne? Denn wir wollen, dass es wird wie wir. Und nicht, dass wir werden wie es. Denn uns halten wir für normal. Aber wir sind nicht normal. Aber wenn wir glauben, wir sind normal. Wir müssen in Frage stellen, unsere Idee von normal. Stimmt? Müssen wir echt in Frage stellen. Was ist ein Mensch? Wir haben gestern ja wunderbar gehört, Psalm 8. Wo dann geschrieben steht, wie der Mensch gemacht ist, wie wunderbar, wie groß er geschaffen ist. Ich gehe nochmal hin, ich werde nie müde, das zu lesen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Mit dem Menschen und dem Menschensohn ist wer gemeint? Du. Ne, also das ist hier nicht die anderen, du. Und nicht, ja, das gilt nur für Israel. Nein, es ist für dich. Du bist der Mensch. Du bist hoffentlich ein Mensch. So. Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, wörtlich wenig geringer als Elohim, also wenig geringer als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du wen? Dich. Ich meine, was machst du damit, ne? Du hast ein Problem, ne? Wenn du auf einmal mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt bist. Und das kommt raus. Das ist nicht so einfach, ne? Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Oh. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Wie viel? Obligatorisch, ne, Jana? Wie viel alles? Alles ist ziemlich viel, ne? Okay, wer hat die Verantwortung? Die kommt jetzt auch zu dir, ne? Du sollst darüber herrschen, du. Jetzt bist du in der Verantwortung, mit Herrlichkeit und Pracht zu herrschen. Über alle Dinge. Und das sind viele Dinge, ne? Und du kannst mit deinem eigenen Körper anfangen. Du musst bei dir zu Hause anfangen. Du musst mit deinem Tag anfangen. Dort muss die Herrschaft beginnen. Dort muss das Reich Gottes beginnen. Dort muss die Sonne aufgehen. Herrlichkeit und Pracht, bitteschön zu Hause. Wenn es zu Hause nicht klappt, meint ihr in der Gemeinde, ja. Wir sind doch die Gemeinde. Wenn das zu Hause nicht geht, können wir hier heucheln. Ja, das können wir gut. Haben wir ja jahrhundertelang geübt. In der Gemeinde nett und fromm zu lächeln, dann nach Hause und streiten. So, das, was ist das? Ne? Also wir haben uns daran gewöhnt, wir trennen das fein auf. Ne? Ja, das geben wir Gott, das ist dann am Sonntagvormittag, aber hoffentlich nicht so lang. Und der Rest gehört uns und dann machen wir, was wir wollen. Sterben. Und hoffentlich ist der Gottesdienst gut und ich kann auftanken. Auftanken im Gottesdienst. Ich weiß nicht. Was sind das für Ideen? Besser, du wirst in die Sonne geworfen. dann sieh mal zu, wie du aufgetankt wirst. Einmal Sonne, bitte. Ja, es gibt hier ein sehr schönes Wort, das sage ich euch noch, bevor wir eine Pause machen. Gut, ne? Nicht zu viel zumuten. Eine meiner Lieblingsstellen ist Jeremia, was war es doch, 33,3. So, hier ist die Situation und ich habe es immer wieder auch erzählt, Jeremia, Prophet. Und weil er Prophet ist, hat er gesagt, was man nicht sagen darf. Und landete jetzt also hier im Wachhof und wurde hier gefangen genommen und dann hier, glaube ich, in so eine Zisterne geworfen und also alles sehr unschön. Zisterne. Kein Internetanschluss. Nichts. Dunkel. Und die ganze Situation, in der hier das Volk war, die war sowieso schon sehr angespannt. Es war Krieg und es war alles furchtbar und sie waren belagert, Israel mal wieder belagert und so weiter. Und jetzt ist also Jeremia dann da in dem Wachhof und dann heißt es, rufe mich an und dann will ich dir antworten. Und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Aber wir kennen doch schon alles, wir wissen doch schon alles. Wir sind doch schon 50 Jahre Christen, wir wissen doch sowas von Bescheid. Ich meine, immerhin wird es zu Jeremia gesagt. Glaubt ihr, Jeremia, ist das in euren Augen einer, der kundig ist, einer, der ein echter geistlicher Typ ist? Also in meinen schon. Ne? Jeremia ist Jeremia, hallo? Vorzeigeprophet. Und jetzt heißt es, rufe mich an in der Zisterne. Schluss mit dem Jammer. Herr, du siehst, Herr, du weißt. Okay, ich sehe, ich weiß. Aber ich wollte dich genau da haben. Hier hältst du mal still. Und jetzt will ich dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Großes, Unfassbares, das du nicht kennst. Und dann geht das los. Und Gott sagt ihm dann, so spricht der Herr, über diese Stadt, über die du sagst, sie ist belagert, sie ist nur noch Schutt und Asche und wir sind am Ende und wir sind bedrängt und nichts funktioniert und es ist alles. Über diese Stadt sage ich, und dann fängt Gott an, was ganz anderes darüber zu sagen. Hier wird man wieder hören, die Stimme des Bräutigams und der Braut. Und hier werden wieder Felder gekauft. Und hier wird das pure Leben pulsieren. Und ich werde das Geschick des Landes wenden, wie im Anfang spricht der Herr. Wiederholt er, glaube ich, 7-mal. Ich werde. Und dann sagt Gott hier eine lange Rede, was er alles tun will und was er alles tun wird. Ich will das, an dem Ort, von dem ihr das sagt, an dem, wo ihr sagt, hier gibt's nichts mehr zu holen, hier ist nichts mehr los, darüber sage ich, hier wird es wieder so sein und hier wird es wieder so sein und das wird kommen, das wird kommen. Und er malt vor den Augen Jeremias ein vollkommen anderes Bild der Situation. Dafür ist es ganz gut, in der Zisterne zu sein und nicht zu sehen, was oben. Ist das Erleuchtung? Das ist auch Erleuchtung. Dass Gott dir ein Licht anmacht und dir Großes und Unfassbares mal sagt über dein Haus, über dein Leben, über deine Arbeitsstelle, was du nicht gekannt hast. Du hast ja eine Idee, worum es alles geht, ne? Du hast ja eine Idee, wer du bist. Du hast ja eine Idee über dein Leben. Diese Idee ist aber leider sehr, sehr klein, sehr beschränkt. Fast tot. Und Gott sagt, komm, ich will dir mal eine Offenbarung geben und anfangen, mal mit dir darüber zu reden, wie ich das sehe. Ganz anders. Vollkommen anders. Und wo du Unmöglichkeiten siehst, sieht Gott Möglichkeiten ohne Ende. Indem er es einfach sagt, ich will. Das ist Herrschaft. He? Hier ist die Misere, hier ist, was nichts funktioniert, hier ist das, die Krankheit, die Not und. Und Gott sagt, ja, ich weiß schon, ne? Aber jetzt rede mal ich. Und ich will, dass hier es so wird und so wird. Dass man hier das Geschrei der Kinder hören wird, dass man hier Lachen hören wird. Ich will, dass hier das wieder fruchtbar wird und dass das Land aufsprost. Und ich will und ich will und ich will und ich will. Ich will was. Eine Vision, eine große Perspektive von dem, was Jeremia nicht kannte, malte ihm vor Augen. Ich denke, Jeremia kam ganz anders aus seiner Zisterne raus, wie er reinkam. Ne? So, alle haben ihn bemitleidet, aber er sagte, zum Glück bin ich in der Zisterne gelandet. Ne? Hier wurde mir die große Offenbarung zuteil, die immerhin in die Bibel eingegangen ist, mit vielen Kapiteln, in denen Gott jetzt beschreibt, wie er das Geschick des Landes verändert. Ich werde die Verschuldungen vergeben, mit denen ihr gegen mich gesündigt, durch die ihr mit mir gebrochen habt. Es soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm, zum Schmuck bei allen Völkern der Erde, wenn sie all das Gute hören, das ich euch tue. Ist das eine gute Vision? Kann man das wollen? Weil wir kommen nicht drauf. Wir kommen auf sowas nicht. Wir denken so nicht. Ne? Unser Denken ist geprägt von anderen Vorstellungen. Von anderen Herren, von anderen Mächten, die uns sagen, was man denken darf. Und sie werden staunen über all das Gute und über all den Frieden, den ich euch angedeihen lasse. An diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist verwüstet, ohne Menschen, ohne Vieh, in den Städten Judas, auf den Straßen Jerusalems, die verödet sind, ohne Menschen, ohne Bewohner, ohne Vieh. Dort wird gehört werden die Stimme der Wonne. Ja, warum eigentlich nicht? Darf man das wollen? Ja, aber die Umstände sprechen nicht dafür. Ja, die Umstände. Aber wer hat das Sagen? Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Wessen Füßen? Des Menschen. Wir haben etwas darüber zu sagen. Und das geht bei uns zu Hause los. Was sagen wir über unsere Ehe? Ach, will ich gar nicht mit anfangen. Ach, weißt du, ach nee. Gott würde sagen, okay, lass uns mal reden. Und dann würde er eine Vision, eine Perspektive darüber vorlegen, wie das sein soll und wie das ein Segen ist, wie das wunderbar ist, wie das großartig ist, unfassbar. Ja, so, die Ehe, die man noch nie gesehen hat. Und du winkst ab, ja, ja, träum weiter, Jeremia. Ich meine, hallo, du hängst in der Zisterne, ne? Was willst du uns überhaupt erst sagen, ne? Hast du überhaupt eine Bibelschule besucht? Wer bist du eigentlich? Ah, da kommt das dann, dass wir uns wehren gegen die positive Vision und gegen das Licht. Ja, 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 das kann man so sagen, ne? Und wir zögern und wir haben unsere Vorbehalte. Kann ja jeder kommen. Jeremia, noch nie gehört. Ja. An diesem Ort, der verwüstet ist, ohne Menschen, ohne Vieh, in allen seinen Städten wird wieder eine Weide für die Hirten sein, die ihre Herde lagern lassen. Ah, die Gemeinde hört auf. Oh. Hirte, Herden, gut, wir sind dabei, jetzt sind wir dabei. Gute Gemeindearbeit an den verödeten Orten. In den Städten des Gebirges, in den Städten der Niederungen, in den Städten des Südens und im Land Benjamin, in der Umgebung von Jerusalem, in den Städten Judas, werden wieder die Herden unter den Händen der Hirten vorüberziehen, spricht der Herr. Ja. Also, ja. Ja. Ich habe schon zu vielen Gemeinden großartige Prophetien kommen hören. Aber niemand wusste sich darauf einzulassen. Man konnte nicht anhalten. Man konnte sich um diese Vision nicht herum versammeln. Man konnte das nicht bewegen im Herzen. Ne? Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und es kam. Wenn wir es nicht in unseren Herzen bewegen, wenn wir uns das nur anhören und sagen, okay, nächstes Thema, nächster Gottesdienst, da kommt zwischendrin noch eine Bibelstunde, anderes Thema, noch ein Hauskreis, noch ein anderes Thema, dann kommt der Gottesdienst, wieder ein anderes Thema. Hallo, wo soll das hinführen? Wegen Überfüllung geschlossen. Dahin führt das. Ganz genau, ne? Wir haben dann alles gehört, nichts davon haben wir ausgebrütet, nichts konnte uns wirklich ergreifen und verwandeln. Also brauchen wir die Zisterne. Und die Gemeinde sagt, oh. Aber so ist das. Viele, viele von uns sind in die Zisterne ja auch schon gekommen, stimmt's? Und Gott hat dich aus dem Verkehr gezogen und du kamst in was weiß ich was für Situationen und warst so, ne? Und alle haben dich bemitleidet. Aber nicht Gott. Der hat gesagt, Gott sagt, jetzt ist mal gut, ne? Jetzt hältst du mal still und jetzt rede mal ich. Und ich rede etwas ganz anderes, als was du je dir vorgestellt hast. Unsere Vorstellungen sind immer eng. Es ist so, sie sind immer klein, sie sind immer irdisch. Ne? Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, meine Wege sind höher als die Wege der Erde. Es ist höher. Wir versuchen, ihn runterzukriegen in unsere kleine Box, wo das so läuft, wie wir wissen, dass das läuft. Und Gott sagt, nee, ich würde dich gerne aus deiner Box rausholen, hoch, in die höhere Box, ne? In die höhere Variante, ne? Mit den größeren Möglichkeiten, mit den anderen Perspektiven. Ich würde dich gerne mal mitnehmen auf den Berg. Der Berg ist eine Metapher für Erleuchtung, den Ort der Erleuchtung per se. Ne? Gott holt uns auf den Berg und wir sehen die Dinge jetzt aus der Vogelperspektive. Wir sehen das große Ganze. Das ist ein Aspekt von Erleuchtung. Auf einmal sehen wir das große Ganze. Das kann in einem Moment passieren. Du hast dafür keine Erklärung. Es widerfährt dir in einem Moment. In einem Moment siehst du das ganze Bild. Die ganzen Zusammenhänge. In einem Moment weißt du alles. Es ist schwer, darüber zu reden. Aber in einem Moment, das ist diese Erleuchtung. Ne? In einem Moment, auf einmal hast du das gesehen und du weißt, dass du weißt, du hast das große Bild gesehen. Du hast über den Tellerrand geschaut, eine viel größere Perspektive. Schön, ne? Auf den Berg, immer wieder ein Thema durch die ganze Bibel, auf den Berg. Gott holt seine Leute auf den Berg, aus dem Tal auf den Berg. Dort wird ihnen eine neue Sicht zuteil. Brauchst du mal eine neue Sicht über dein Leben? Wir brauchen das ständig, es muss immer erneuert werden, immer. Wehe, einen Monat lang machst du nur nach Routine. Du fängst schon wieder an zu sterben. Du fängst schon wieder an einzuschlafen. Die Routine kommt. Du vergisst alles. Auch das, ne? Schnell, schnell vergisst du alles. Gott hat dir große Dinge gezeigt. Nach einem Monat, du hast alles vergessen. Du gehst in deine Aufzeichnungen und denkst dir, ja, das stimmt ja. Gott hat mir ja eigentlich gesagt und gezeigt, das, ne? Ich habe schon wieder alles vergessen. Du warst in zu vielen Versammlungen. Du hast viel zu viel Input bekommen, ja? Es ist doch so, wenn Gott mit dir anfängt, dann sagt er, lies nicht weiter. Bleib bei Psalm 8. Eine Woche, zwei Wochen, fünf Wochen. Bleib mal dabei. Nicht neues Thema. Nicht was anderes. Jetzt das. Bis es durch ist. Ja? Bis du es gefressen hast und es dich. Aber wir haben dafür keine Zeit. Weiter. Ich habe auch in der Gemeindearbeit, ich habe auch mal eine Gemeinde gegründet, jung und idealistisch und wollte alles besser machen. Und ich habe gemerkt, das ist nicht gut, dass wir immer neue Sachen predigen. Aber die Leute wollen immer was Neues hören. Und ich wusste, wenn ich nicht immer was Neues bringe, leert sich die Gemeinde. Die Leute gehen woanders hin. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Mit immer was Neuem kommen wir zu nichts Neuem. Das Neue braucht Zeit. Wenn ein Kind geboren wird, wie lange dauert das? 9 Monate. Hallo, wer hat 9 Monate Zeit? Das ist ja elendlang. Es braucht 9 Monate, sich auf dieses Neue einzulassen. Denn da wird ja nicht nur ein Kind geboren, auch Eltern. Und du brauchst Monate, um dich immer tiefer einzulassen auf diese Realität dieses Kindes. Und dann geht das los. Ja, eigentlich, wir brauchen ein Kinderzimmer, wir brauchen dies, das. Wie finanziert sich das? Wie geht das? Dann geht das, alles geht 9 Monate lang. Es bewegt dich. Und dann kann das Kind kommen. Wenn du es nicht vorbereitet hast, gibt es Geburtsprobleme. Das Kind will noch nicht, weil du noch nicht willst. Aber wenn du alles gut bereitet hast und du sagst dem Kind, kannst kommen, dann kommt das. Und es braucht Zeit, 9 Monate. 9 Monate. Wir wollen mit Bibelsachen schnell die zur Geburt bringen. Ne? Wir wollen das lesen und dann einmal drüber beten und dann segne dich nochmal einer, sei auch gesegnet. Und dann meinen wir, jetzt muss die Sache ja durch sein. Das ist eine Illusion. Da ist die Sache ja noch nicht durch, da hat sie erst angefangen. Sind wir Konsumenten mit einer Religion? Oder was sind wir? Wir sind sehr, sehr, sehr konsumentenorientiert. Wir wollen das leicht serviert kriegen, häppchenweise gefüttert. Und wenn es dann nicht funktioniert, wer ist schuld? Gerlinde wahrscheinlich. Okay, Jeremia 33,3, ne? So spricht der Herr über die Häuser der Stadt, die Häuser der Könige von Juda, die abgebrochen werden im Kampf für Belagerungswelle, zur Abwehr. Man kommt zusammen, um zu kämpfen gegen die Chaldäer, um die Häuser mit Leichen von Menschen zu füllen. Siehe, ich will ihr Genesung bringen. Für Gott ganz klar die Antwort. Siehe, sehen, eine Offenbarung, eine Erleuchtung. Es muss dir gezeigt werden. Du hast vor Augen das Elend und Gott sagt, jetzt siehe etwas anderes. Siehe, ich will ihr Genesung und Heilung bringen und ich will sie heilen und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und ich werde sie bauen wie im Anfang und ich werde sie reinigen und ich will, Mann, das geht in einem Fort so weiter, was Gott alles will und was er alles wird. Kannst du hier 30 Mal anstreichen, was der alles will und alles wird. Und du stehst daneben und denkst dir, na, hätten wir vielleicht kürzer sagen können oder was? Wir haben keine Zeit für so einen langen Text. Aber das ist unsere Orientierung. Genau so geht das. Hier ist das Problem, hier ist die Welt, hier ist der Untergang, hier sind deine Probleme, hier sind die Krankheiten, hier ist das ist alles da. Und Gott sagt, ja, dann komm mal in dein Kämmerchen. Muss ja nicht die Zisterne sein, vielleicht reicht auch das Kämmerchen. Und dann machst du die Türe zu und du lässt das alles mal draußen. Und wir fangen jetzt mal an, zusammen etwas zu wollen. Und etwas ganz anderes darüber zu sagen. Wie wir das wollen. Ja, da ist das so, aber ich will. Ne? Ich will aber das und das. Ich sage darüber, das und das und das. Es ist ja, dass der Teufel uns zum Schweigen bringen will, oder? dass wir im Grunde passiv werden. Wir lassen das alles über uns ergehen und halten irgendwie durch und hoffen, dass das selige Ende bald kommt. Aber die Seligkeit will schon jetzt anbrechen. Die Seligkeit will ja jetzt schon einbrechen in diese Welt und in diese Finsternis und in dieses Durcheinander, in das Tohuwabohu, in das Chaos. Gott will da mitten rein. Weiß er nicht, was das bedeutet? Gott weiß schon, aber er braucht immer einen Menschen, der sagt, wie das sein soll. Du bist der Vertreter deiner Welt. Ich nicht. Mir ist meine schon genug, ehrlich gesagt. Aber du bist der Vertreter deiner Welt, deiner Familie, deiner Situationen, deiner Arbeitsstelle und. Das ist deine Welt. Du bist der Bote Gottes in deiner Welt. Amen. Botschafter an Christi Stadt. Und in deiner Welt braucht es jetzt deine Stimme. Was sagst du? Glaubt ihr, die Engel und die Dämonen stehen bereit, um zu hören, was du sagst? Und die Dämonen hoffen, du sagst nichts. Und die Engel hoffen, du sagst was. Aber das Richtige. Und das ist oft paradox. Die Umstände geben das nicht her. Die Umstände geben das nicht her. Ich will fröhlich sein. Ich meine, die Umstände geben das nicht her. Und vielleicht sagst du mit Tränen, ich will fröhlich sein. Es ist ein Widersinn. Ne? Aber die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Das ist so. Das ist der Wider, gegen den Widerspruch des Sichtbaren. Bringst du, weil du ein Mensch bist, der in Wahrheit das Sagen hat, bringst du eine andere Botschaft hinein, einen anderen Willen, eine andere Bestimmung, bringst du ins Spiel. Und das ist gar nicht so schwer. Du musst nur anfangen. Und der Teufel setzt alles daran, dass du nicht anfängst. Dass du von vornherein frustriert bist und von vornherein sagst, ach ja, das sind so Predigten und bei anderen funktioniert das, und aber bei mir eben ja nicht und so. Aber es ist nicht wahr, es funktioniert bei dir tadellos. Denn du bist der Mensch, du bist von Gott gesetzt in deine Welt. Und über diese deine Welt, in diese deine Welt kannst du wieder das Paradies bringen. Daran können wir erkennen, dass es von Gott ist. Wenn Gott redet und Gott spricht und wenn Gott bringt immer eine Vision von Paradies hinein. Immer. Der will immer das Paradies aus dem Chaos erschaffen. Er weiß auch, wie das geht. Aber es fängt immer mit dem Reden an. Sprich zu dem Berg, sprich zu dem Sturm, sprich zu der Kranke, sprich zu den Dingen. Und du kommst dir sowas von idiotisch vielleicht vor und von ohnmächtig, dass du kaum sagen kannst. Ja. Aber in Wahrheit hat dein Wort ausschlaggebende Macht, auch wenn es dir nicht so vorkommt. Es ist nämlich dein Leben. Und es ist deine Familie, es ist deine Ehe, dein Haus, es ist alles deins. Was sagst du darüber? Ja, das hatten wir schon gestern auch, ne? Und es ist immer wieder, durch die ganze Bibel, immer wieder. Also, und wenn ihr das in Jeremia lest, es ist wirklich der Hammer, ne? Immer wieder das Hin und Her. Ihr sagt das, ich sage das. Ihr sagt, das ist das Ende, ich sage, es ist der Anfang. Ihr sagt, es ist tot, ich sage, es wird lebendig. Ihr sagt, es geht nichts mehr, ich sage, es geht alles. Immer wieder, es ist immer das Gegenteil. Ne? Immer wieder, und Gott sagt, nee. Wer hat das Sagen? Wer hat das Sagen? Und er hilft uns, dass auch wir sagen. Er legt sein Wort in unseren Mund. Jesaja 55 ist das, glaube ich, oder gehe ich mal gerade hin? 59. Danke. Ein Erlöser wird kommen für Zion, für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr, Jesus. Ne? Er kommt. Er ist gekommen. Ich aber, jetzt hört, was Gott sagt, ich aber, das ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund der Kinder deiner Kinder, spricht der Herr. Was sagst du denn über deine Kinder? Also sehr wichtig, mein Geist, der auf dir ruht, meine Worte. Wir haben in Jesaja 55 haben wir das gehabt, dass Gott sagt, meine Gedanken sind höher, sind nicht eure Gedanken. Das ist 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So viel höher der Himmel ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet, sie sprießen lässt. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freude werdet ihr ausziehen. Dann geht's schon wieder los. Denn in Freude, und dann geht es wieder los, was also alles Gutes passieren muss. Und jetzt sagt er, lass uns einen Bund schließen. Ich lege meinen Geist auf dich und meine Worte in deinen Mund. Die Worte, die höher sind als die Erde und höher als die Wege der Erde. Diese Worte, diese Perspektive lege ich jetzt durch meinen Geist in dich. Und diese meine Worte, die nicht leer zurückkehren, sondern bewirken, was ich will und was ich sage, die lege ich jetzt in deinen Mund. Bist du dabei? Können wir uns verbünden? Du hast den Mund, ich habe die Salbung und so. Ja, wir machen das so. Und so geht das. Und ich lege das in deinen Mund. Und das ist der Bund, das ist ein Bund, steht hier. Lass uns einen Bund schließen. Ich inspiriere dich, ich gebe dir die Worte, du redest. Damit sind wir alle Propheten. Gott hat uns gemacht zu Königen und zu Priestern und er macht uns zu Propheten. Also wir, das ist so, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch, ne? Heißt es, auf alles Fleisch, darf man das auf alles Fleisch ausgießen? Ja, und dann werden die Träume haben und die werden prophezeien, steht da, ne? Inspiriert vom Heiligen Geist sprechen. Und wir sprechen das Heil mitten in das Unheil hinein. Das ist unser Job. Wenn wir denn Verbündete sind. Es geht alles durch Worte. Wer hat das Sagen? Wer hat das Kommando? Jetzt machen wir eine Pause. Kaffeepause. Gleich geht weiter. Bis gleich. Zehn Minuten höre ich. So sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Also das war keine menschliche Idee, dieser Segen. So sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen. Interessante Formulierung, ne? Meinen Namen auf die legen. Psalm 80, Vers 4. Gott, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Psalm 4, Vers 7. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Also immer wieder, ne? Psalm 89, 16. Glücklich das Volk, das den Jubelruf kennt, Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. 89, 16. Glücklich das Volk, das den Jubelruf kennt. Psalm 56, 14. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Schön, ne? Dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Psalm 27, 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte mir grauen? Psalm 36, 10. Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 43, 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg. Ah, auf den Berg, dass wir die Perspektive kriegen, ne? Sie mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Psalm 97, 11. Licht ist dem Gerechten gesät. Das ist auch eine Formulierung, ne? Licht ist dem Gerechten gesät. Freude den von Herzen Aufrichtigen. Licht ist dem Gerechten gesät. Ein Lichtsaat will ausgebracht werden, damit du die ausbrütest. 9 Monate, ne? Dann ist es soweit. Psalm 112, Vers 4. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Psalm 119, 105. Bekannt. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Ein Licht für meinen Pfad. Sehr poetisch, Psalm 139, 11 bis 12. Spräche ich nur, Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Oh. Sprüche 13, 9. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen erlischt. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Schön? Ja, das ist sehr, sehr schön. Jesaja 42, 16. Da kommen wir noch speziell hin. Jesaja 42. Da heißt es, ich will, sagt Gott, ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Da haben wir wieder, wie bei Jeremia, Großes und Unfassbares, das du nicht kennst. Hier, ich will die Blinden, diejenigen, die nicht sehen können, auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen, auf Pfaden, die sie nicht kannten, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen, das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. So, hallo, ne? Jesaja 58, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn deine Nachhut sein. Dann natürlich Matthäus 5, Vers 14. Wir überspringen mal 500 andere Stellen. Die Bibel ist sowas von voll davon, ne? Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Matthäus 5, 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Johannes 8, Vers 12. Jesus redete zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 12, 36. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Johannes 12, 46. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ja, Apostelgeschichte 26, 18 geht es darum, dass die Augen geöffnet werden, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Apostelgeschichte 26, 23, da sagt Paulus in einer Predigt, in einem Wort, glaube ich, vor Agrippus oder wem, dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Licht verkündigen. Auferstehung. Sowohl dem Volk als auch den Nationen. Römer 13, 12. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts anziehen. Schöner. Epheser 5, 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 1. Johannes 1, 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Wenn einer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist er in der Finsternis bis jetzt. Und natürlich schön Offenbarung 22,5. Nacht wird nicht mehr sein. Sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ihr seht von Anfang bis Ende, das mit dem Herrschen ist ein Thema, ne? So, wir sind Licht von seinem Licht, wir sind Gottes Gegenüber, sein Angesicht leuchtet und strahlt uns an und wir werden davon erleuchtet und wir werden davon ermächtigt, dass wir gemeinsam mit ihm Herrschaft ausüben. Die Herrschaft Gottes bringt immer das Paradies zurück. So. In das Chaos kommt diese Paradiesordnung. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie viele Paradiese du schon auf den Weg gebracht hast. Aber das ist so, Gott. Es ist alles wie am Anfang. Hier ist dein Leben, hier ist deine Welt. Der Geist schwebt über dem Chaos. Und jetzt muss gesprochen werden. Es werde Licht und es werde das und es werde so. Und das soll so sein heute und das soll geschehen. Und wenn ich was zu sagen hätte, dann ist das auf meiner Arbeit heute so, dass sie mir nicht die Kraft nimmt, sondern mir Kraft gibt. Und so. Und ich will, dass heute meine Kollegen und ich, dass unsere Station heute Gunst bekommt. Habe ich immer wieder gesagt. Dass wir zu Ehren kommen. Dass alle Hilfe kommt, die wir brauchen. Dass wir Zeit haben für Pause. Lauter ganz einfache Dinge, aber wenn man sie nicht sagt, kommen die nicht. Es scheint ja keiner zu brauchen. Niemand sagt es. Ich habe angefangen, das zu sagen. Und es kam. Und es kam. Es ist wirklich zum Halleluja. Gerade auf Station, Krankenhaus. Ist das toll, wenn das dann so kommt. Gut, also jetzt müssen wir Pause machen, nächste Pause, aber ich wollte euch diese Stellen mal vorlesen, um euch auch zu erschüttern, wie viele es von solchen Lichtversen eigentlich gibt. Und das war nur eine kleine Auswahl, was da drüber eigentlich steht.